möchte ich noch, bevor die Predigt startet, für die Verkündigung des Wortes noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für den neuen, wunderbaren Tag, dass auch so äußerlich dieser Tag so schön ist, dass das Wetter so wunderbar ist. Das erfrischt ja wirklich auch unsere Herzen. Danke für diese Segnungen, dass du uns in so eine schöne Welt hineingebracht hast und dass wir dazu noch mit dem Wichtigsten, was es gibt, Bekanntschaft haben, Gemeinschaft haben mit dir, mit dem Evangelium und dass wir auch hier an diesem Ort diese Gemeinschaft haben, untereinander, verbunden in dir. Herr, ich bitte dich jetzt für diese Zeit, in der dein Wort beleuchtet werden soll, in der wir es aufschlagen, in der es in unseren Herzen aufleuchten soll. Das ist, worum ich dich bitte, dass du das segnest und dass du darin sein magst, Herr. Denn, wie immer, sage ich es auch jetzt, aus meiner Kraft kann es nicht geschehen. Und aus der Kraft derer, die hier sind, kann es auch nicht verstanden werden. Sondern du, Herr, musst es schenken. Und ich bitte dich inständig darum, denn nichts ist unwichtig in deinem Wort. Und alles kann immer neu und mehr entdeckt werden. Hilf uns, so nah wie möglich an das Verständnis ranzukommen, das du in uns haben möchtest, dass wir deinem Sohn immer ähnlicher werden und diese Gemeinschaft immer enger auch wird und dass wir uns immer besser eigentlich vorbereiten können auf die Gemeinschaft mit dir in der Ewigkeit. Amen. Als ich die letzten Male da war, haben wir uns über vor allem zwei wichtige Sachen in der Schrift Gedanken gemacht. Das eine war, wie Jesus zum Beispiel vor dem Hohen Rat Israels gestanden ist, und das ist also diese Sache der Passion von Jesus. Er ist also von dem Hohen Rat in sehr wüster Art und Weise verworfen worden. Er ist auch natürlich dann vor Pilatus gebracht worden, und diese Sachen waren natürlich auch sehr, sehr extrem, sag ich mal. Das Extrem der Situation, diese Verwerfung und dann auch das, was um Pilatus herum geschehen ist, diese Unaufhaltsamkeit dessen, was da geschehen ist, das zeigt, also mir hat das wirklich auch klar gemacht, wie doch machtvoll hier Gott auch handelt, wenn man sich das anschaut, wie oft Pilatus Jesus eigentlich auch gehen lassen wollte, und es hat einfach nicht funktioniert. Es ist einfach nicht dazu gekommen. Und wie Jesus auch seine Rolle da einfach einnimmt und einfach dranbleibt. Und also das waren für mich große, wichtige Punkte. Das heißt also, wir sind eigentlich ein großes Stück in diesem Passionsbericht, sage ich mal, vorangeschritten. Aber ein ganz wichtiger Aspekt dieser ganzen Ereignisse, eine ganz wichtige Sache, wo man fast schon gar nicht mehr so sich Gedanken drüber macht vielleicht, muss wirklich noch beleuchtet werden. Und zwar, dass Jesus hier einfach sehr, sehr viel erträgt. Das ist mir in der Vorbereitung für die letzten beiden Predigten auch schon jeweils klar gewesen. Ich werde über das Leid, das hier geschieht, noch was sagen müssen. Ich habe es gar nicht. Die letzten zwei Predigten überhaupt nichts darüber gesagt. Jesus geht, er leidet. Er geht durch Leiden durch. Wir haben viel über die Bedeutung uns natürlich unterhalten, dessen, was geschieht, diese Verwerfung und drumherum und wie Gott hier das machtvoll weiterführt und dass Pilatus eigentlich gar keine Wahl hat in all dem, was er tut. Das ist alles sehr wichtig und es war wirklich wichtig, das zu sehen. Aber das Leiden von Jesus selbst, das und was das für uns bedeutet, das haben wir jetzt eigentlich noch nicht so richtig angeguckt. Und auch zum Beispiel, dass er ja zu Herodes noch geschickt wurde, ja, das haben wir ja auch weggelassen, weil einfach sonst es auch zu viel geworden wäre in einer Predigt. Weil auch aus dem, jetzt nach dieser Überlieferung zur Kreuzigung, da ist ja auch klar, da kommt ja noch was, das ist ja noch nicht fertig, da kommt ja noch mehr Leid. Und es sind alles Leiden, die wir natürlich beim Lesen dieser Passagen, ja, man liest das, man registriert das und man nimmt es zur Kenntnis. Man hat diese Dinge auch sicherlich oft schon zur Kenntnis genommen. Man lässt sich auch davon bewegen, denke ich, je nachdem, wie man auch selber in Tagesform ist, vielleicht so ein bisschen geistlich. Aber was machen diese Leiden denn genau mit uns? Was macht sie überhaupt aus? Woraus bestehen denn die genau? Und was ist denn der Leidensinhalt eigentlich? Und was denkt man auch darüber selbst? Was macht das mit mir? Ich meine, wir leiden ja als Gläubige irgendwie schon auch im Leben. Aber ist das ähnlich oder ist das was anderes? Ist unser Leiden, sagen wir mal, so ein, ja, dass Jesus gelitten hat, das war ja klar, das musste ja sein. Ja. Aber ist mein Leiden oder ein Leiden als Christ, ist das jetzt so eine Art unangenehmer Nebeneffekt dessen, dass ich eben auch Christ bin? Ja, also wie stehen wir auch zu unserem Leiden? Und was sagt das, was wir über Jesu Leiden überhaupt sehen, und was sagt auch die Schrift noch dazu, was Jesu Leiden, Christi Leiden, mit unserem Leid als Gläubige zu tun hat? Das ist für mich eine ganz wichtige Sache geworden, und ich wusste, ich möchte da nochmal drauf eingehen. Das heißt aber, wir werden heute nicht entlang einer Passage klassisch Auslegung machen, sondern wir werden im Nachgang zu bereits zwei Passagen, die schon eigentlich ausgelegt worden sind, nochmal ein bisschen mehr Unterfütterung eigentlich geben. Ich habe verschiedene Punkte. Der erste ist, was denn die Leiden des Christus genau ausmacht. Ich finde es, wie gesagt, sehr wichtig, denn es führt uns darauf hin, zu verstehen, was denn, wie, aus welcher Perspektive wir unser Leid in unserem Leben und vor allem auch als Gläubige sehen sollten. Diese Leiden in Johannes 18 und 19, wo es um diesen Hohen Rat geht und auch um das, was um Pilatus herum geschieht, was dort geschieht, das sind Leiden, von denen jeder Christentum geprägte Mensch schon einmal gehört hat. Das ist klar. Aber diese Dinge waren nicht der Beginn der Leiden Jesu, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich möchte da ein bisschen breiter einfach mal zeigen, wo denn Jesus eigentlich alles überall so gelitten hat. Ich habe eine Menge Stellen mitgebracht, aber ist es sicher auch wieder, wie immer natürlich, nicht erschöpfend. Also ein fundamentales, ein ganz wichtiges Leid, das Jesus ja von Anfang an seines irdischen Wirkens und Dienstes an widerfährt, ist, es wird ihm nicht geglaubt. Es wird ihm nicht geglaubt. Egal, was er macht, also die allermeisten glauben ihm nicht, was er sagt, was er tut. Die jüdische Nation Israel, sie glaubt ihm zum Beispiel nicht, wie er die Schrift auslegt. Ich möchte jetzt an diesem Fall jetzt keine Passage zitieren, aber ich hatte es letztes Mal auch gesagt oder die letzten Male gesagt, er wird von Hannas zu seiner Lehre befragt. Sie können nicht verstehen, wie er das Alte Testament so ganz anders als halt immer nur wörtlich, wie ist das möglich, dass der das macht? Dass er es nicht immer so absolut stur so auslegt, wie es genau so steht, so muss es sein. Und Jesus macht das so nicht. Er sagt, nein, der ist gekommen, um Gefangenen frohe Botschaft zu verkünden. Jesaja-Stelle. So, jetzt ist der Tag. Dann rollt dieses Ding zusammen und sagt, ja, das bin ich. Ich gehe zwar nicht in Gefängnisse, aber das bin ich. Nicht wörtlich, gell? Aber Jesus macht es, und er macht es viel. Er macht es mit einer Selbstverständlichkeit, dass er sich selbst in diesen Texten sieht. Und Israel glaubt es ihm nicht. Sie glaubt es ihm nicht, weil das natürlich für sie Konsequenzen hat. Aber gut, sie glauben ihm nicht. Und er lehrt öffentlich. Auch da wird ihm oft nicht geglaubt, was er sagt. Und selbst die am Anfang mit ihm gehen, die gehen auch immer weniger dann mit ihm mit. Je klarer er sagt, wer er ist, welchen Anspruch er hat. Ich erinnere mich an Johannes 6, da gehe ich jetzt auch nicht rein, wo er gegenüber den Juden sehr, sehr klar sagt, er ist das wahre Brot des Lebens. Von wegen das Manna in der Wüste, ich bin das Richtige. Und immer, es werden immer weniger, die ihm folgen. Je mehr er sagt, je mehr er der Wahrheit also einfüllt, je mehr das Bild komplett wird, desto weniger folgen ihm nach. Es wird ihm nicht geglaubt. Seine leibliche Familie, Johannes 7, da gehe ich jetzt mal rein. Johannes 7 möchte ich lesen, ab Vers 2. Es sind wirklich einige Stellen heute. Ihr könnt es einfach vorne mitverfolgen oder hin und her springen mit mir, wie es recht ist. Johannes 7, Vers 2. Es heißt hier, es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Es sprachen nun seine Brüder zu ihm, zieh von hier fort. Seine Brüder, die Brüder von Jesus, er hatte leibliche Brüder. Ja, also er hatte Geschwister. Und sie sagen, zieh von hier fort und geh nach Judäa. Also er war ja weiter im Norden ansässig, in Galiläa. Und zieh nach Judäa, dass auch dein Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei selbst öffentlich bekannt zu werden. Also wenn du schon hier diese Dinge beanspruchst, dann mach es öffentlich, mach es richtig breit. Mach doch, wie jeder andere in der Welt sich bekannt machen würde. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Ja, mit diesem Nachsatz ist die ganze Bedeutung dessen, was sie ihm jetzt hier eigentlich vorschlagen, total entwertet eigentlich. Eigentlich würde man denken, ich glaube so richtig an dich, du mach, das muss jeder wissen, wer du bist. Ja, von wegen. Sie haben es aus dem Gegenteil heraus gesagt. geh, mach das. Aber sie haben ihn auch nicht verstanden. Sie glaubten nicht an ihn. Das ist schon... Kann man sagen, dass sowas Leid ist, wenn einem keiner glaubt? Also ich würde sagen, und dann kommt diese Demütigung dieses Verhörs vor Hannas und Kaiaphas ja dann auch, die rund die ganze Ablehnung von Jesus Christus während seines ganzen irdischen Dienstes, die ihm da widerfährt. Das ist ja, allein, ihr erinnert euch, er marschiert dann Richtung Jerusalem und er blickt auf diese Stadt, er kommt vom Ölberg geht er runter, dann will er auf der Tempelseite in die Stadt hinein und er stoppt aber und was macht er? Er guckt die Stadt an, nach all dieser Ablehnung und er weiß genau, sie werden ihn auch dort verwerfen und was macht er? Er weint. Das nimmt ihn mit. Er weint über Jerusalem, das ihn kollektiv ablehnt. Das Jerusalem, wo auch Paulus dann später sagen wird, da wird kein Heil geerbt werden. Dieser Unglaube ist Leid für Jesus. Dass er kommt ja voll aus, er steht ja voll in der Wahrheit. Und er muss es ertragen. Dann haben wir das Zweite, ist seine ganze Menschwerdung überhaupt. Dass er die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, abgelegt hat. Ich war etwas zögerlich zuerst zu sagen, naja, die Menschwerdung alleine ist schon Leid für Jesus gewesen. Ich würde nicht sagen, die Menschwerdung an sich, aber die Versuchung, die er als Mensch durchlaufen hat, das war Leid. Kann ich euch beweisen. Hebräer 2, ab Vers 17, also das ganze zweite Kapitel spricht sehr, sehr viel davon, dass Christus absichtlich unter diese Stellung eines Menschen nochmal bekommen hat, diese Bedürftigkeit noch zusätzlich angenommen hat, diese menschliche Natur nochmal angenommen hat. Da heißt es in Hebräer 2, Vers 17, daher, damit er dieses Werk für die Kinder Gottes tun kann, musste er in allem diesen Brüdern, die er da Brüder nennt, also die Kinder Gottes, gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, also für die Kinder Gottes dann, um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Also Versuchung, das war für ihn etwas zu durchleiden, ist ganz klar. Also mit seiner Menschwerdung hat er sich Leid ausgesetzt, dass er da oben beim Vater oder wo, neben oder oben, wie auch immer, in der Herrlichkeit mit dem Vater hätte er das nicht gehabt. Auch das hat er auf sich genommen. Ich bin an das erinnert, was Pilatus gesagt hat. Er hat ihn ja geißeln lassen und hat ihn vor die Menge gestellt und hat gesagt, schaut, der Mensch. So, das ist für mich so ein richtiges Bild. Der war absolut, also er war zerhauen, zerschlagen wirklich. Und dieses Leid ist hier wirklich, der Endpunkt fast schon, ja, diese ganzen Sachen. Und das nächste ist, er bringt ja eigentlich eine liebende Wahrheit, eine überführende Wahrheit. Er bringt die Wahrheit in die Welt und er wird für diese Wahrheit gehasst. Er wird gehasst, er wird absolut gehasst. Es gibt einen schönen Psalm, der auch natürlich auf Christus hin mit Recht ausgelegt werden darf. Psalm 109. Da will ich mal hingehen. Es gibt natürlich mehrere Psalmen, die ähnlich sind. Psalm 109, da heißt es, dem Chorleiter von David. David wusste eine Menge über den Messias. Er wusste eine ganze Menge über den Messias. Über das, was der Messias würde tun müssen und diese Dinge. Er wusste, der Herr sprach zu meinem Herrn. Also er wusste sehr, sehr viel. Ja, das sieht man. Von David, ein Psalm. Gott meines Lobes, schweige nicht, denn den Mund des Gottlosen und den Mund des Betruges haben sie gegen mich geöffnet. Mit Lügenzungen haben sie zu mir geredet. Mit Worten des Hasses haben sie mich umgeben und ohne Grund gegen mich gestritten. Jetzt könnte man sagen, ah, das ist ja der David gewesen, der ist halt von Saul verfolgt worden oder sowas. Ne? Das ist aber ein ziemlich später Psalm dafür. Das muss ich mal sagen. Und es geht weiter. Für meine Liebe feindeten sie mich an. Da geht es nicht um David. Nee. Das ist klar, worum es hier geht. Für meine Liebe feindeten sie mich an. Ich aber bin stets im Gebet. Sie haben mir Böses für Gutes erwiesen und Hass für meine Liebe. Gut. Also, das ist schon In der Auslegung des ganzen Psalms, naja, das bedarf natürlich dann mehr. Also Ablehnung der Gerechtigkeit, eine heilsame Wahrheit, sie ist hart zu ertragen, das Evangelium, wenn man das unter die Nase gehalten bekommt. Aber es ist heilsam und diese heilsame Wahrheit, was gibt es Schlimmeres, als dass die Wahrheit abgelehnt wird? Weil wenn die Wahrheit nicht gehört wird, und Christus hat sie ja wirklich, er kann es für sich beanspruchen. Wir, selbst uns passiert das oft. Du kommst mit etwas, du sagst, hey, das war wirklich so und es wird dir nicht geglaubt. Oder es wird abgelehnt. Du hast die Wahrheit und sie wird abgelehnt. Schlimmer kann es fast nicht sein, denn dann gibt es keine Chance für Gerechtigkeit mehr, wenn die Wahrheit nicht gehört wird. Das muss man erst einmal ertragen. Das ist Leid. Das ist auch auf Christus immer mit. Und seine Jünger haben das Leid nicht vollgeteilt, als sie bei ihm waren. Denn sie verstanden ja die ganze Wahrheit gar nicht. Aber er wusste sie immer, er hat sie immer im Huckepack gehabt. Und er geht durch und ihr erinnert euch vielleicht auch noch an die Passage, wo es heißt, ihr ungläubigen Mensch, wie lange soll ich euch ertragen? Ja, er erträgt es einfach. Er erträgt die Menschen, denen er Zeugnis gibt, er muss sie ertragen. Sie glauben, sie wissen nicht, sie haben zu wenig Glauben, um jemanden zu heilen. Und ja, also das ist schon... Und dann haben wir natürlich die körperlichen Übergriffe. Vor Hannas wird ihm ins Gesicht geschlagen, und zwar zu Unrecht. Da lese ich nochmal in Johannes 18, Johannes 18, Vers 19. Der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre, als ob Jesus das nicht schon ewig und klar genug gesagt hätte, alles aber gut. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe alle Zeit in der Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nicht geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Und jetzt wird er, es war auch nicht unangemessen, dass er das macht. Aber jetzt, als er dies sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte, antwortest du so dem hohen Priester? Und Jesus antwortete ihm, wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Und das war ja nur einer von diesen ungerechtfertigten Übergriffen. Weil er war ja noch gar nicht verurteilt. Da hat noch kein Hohepriester seine Kleidung zerrissen. Da war noch nichts. Oh je, dieser furchtbare Sünder, der sich zu Gott macht. Das haben die vorher gemacht. Er wird als König der Juden verspottet. Johannes 19, da geht es gleich danach weiter. Das ist eine Sache, die öfter geschieht. Aber an dieser Stelle sehen wir das auch. Johannes 19, 2. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen, das waren also, denke ich, jetzt römische Soldaten hier, und setzten sie ihm auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Dieses körperliche Leid, das ist auch, aus unserer Sicht ist das einfach, es ist gemein, es ist brutal, es ist ungerechtfertigt, es ist Misshandlung, aber aus der Sicht von Christus, er kriegt die Ehre nicht. Er wird abgelehnt als König, er ist der König, aber sie sagen es, aber er kriegt die Ehre nicht. Das ist geistlich gesehen noch mal eigentlich obendrauf. Widerspruch als rechtmäßiger Herr, das Leid der Entehrung, wenn Gott nicht die Ehre kriegt, die ihm zusteht. Das ist im Grunde ja genau der Grund, warum Gott eine Unterscheidung machen wird zwischen seinen Kindern und die ihm die Ehre nicht geben können, weil sie nicht in Christus sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann noch eine Sache. Er wird ja mit boshafter Absicht, er wird zynisch misshandelt. Ich gehe mal in Lukas 22, 63. Das ist auch um diese Situation herum. Also das ist eine... Da habe ich mir echt an den Kopf gefasst. Zynisch heißt, ich spotte jemandem und weiß genau, ich werde ihn damit verletzen. Ich werde eine Art Humor an den Tag legen und ich weiß, dieser Humor wird jemand verletzen. Das ist Zynismus im Grunde. Ja, vielleicht steht es in Wikipedia anders, aber so grob ist das. Zynismus ist Humor, von dem du genau weißt, der wird jemand beißen. Also da steckt, Zynismus ist immer, entweder kommt es aus Frustration oder es ist mit absolut klarer böser Absicht. So, und jetzt gucken wir her, Lukas 22, 63. Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn. So, und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn und sprachen: Weissag, wer ist es, der dich schlug? Wisst ihr eigentlich, wie boshaft das ist, was die hier gemacht haben? Wisst ihr warum? Warum war das boshaft? Sie haben ihn verhüllt und dann geschlagen und gefragt, oder? Nee. Sie haben ihn geschlagen, dann verhüllt und dann gefragt. Das ist noch eine Ecke ungeheuerlicher, finde ich. Zuerst haben sie, natürlich, sie wissen, er weiß absolut, weil er ja sowieso nicht wirklich ein Prophet sein kann. Jetzt hauen wir ihn und dann verhüllen wir ihn und dann fragen wir ihn hinterher. Ich könnte mal ein bisschen sitzen lassen, aber die Reihenfolge finde ich nochmal echt härter. Ich habe noch eine andere Stelle angeguckt, da ist es genauso. Muss man vielleicht mal alle vier oder alle drei Stellen anschauen, aber an der Stelle ganz klar, die Reihenfolge. Wie viel mehr Spott kann es denn noch sein, dass ich jemandem verhülle und dann draufhaue und sage, weissage, wer ist es, der dich schlug? Ja, dass er das nicht wissen kann, ist klar, aber der Spott liegt darin, dass er genau weiß, wer es war und dann wird er verhüllt. Der Spott ist viel größer dadurch. Viel größer. Eine riesen Unverschämtheit. Unglaublich. Das ist absolute Absicht. Das ist keine übliche Verspottung. Sie haben das getan, damit sie ihrem Hass freien Lauf lassen können. Sie haben Macht über ihn, es ist ihre Stunde und sie lassen es ihn spüren. Sie wissen es. Und auch, da ist keine, weißt du, da ist kein Gewissen hält sie auf. Und da ist in der Situation kein Durchbrechen dieser Lage. Das auszuhalten ist so eine Aussichtslosigkeit, dass nichts in diesen Menschen auch ist, die ihn da gerade misshandelt, dass sie stoppen würde. Nichts. Das ist Aussichtslosigkeit. Das kommt oben noch in den Topf des Leides mit drauf. Aussichtslosigkeit. Und später, in der Stelle waren wir jetzt noch nicht, später wird ja in seinem Todesleiden er immer noch verspottet. Wo eigentlich viele sagen würden, ja, wir denken zwar, es geschieht ihm recht, aber jetzt ist auch gut. Jetzt hängt er nämlich schon am Kreuz. Aber die machen ja weiter. Selbst hier hört es nicht auf. Bis zum Ende. Es kommt kein Einlenken. Es kommt, und das ist für mich noch ein Aspekt dieses Leidens, was hier ist, es gibt kein Happy End. Es kommt jedenfalls kein klassisch irdisches Happy End. Das gibt es nicht. Es kommt nicht im letzten Moment jemand, der die römischen Soldaten mit so einem Hollywood-Movie dann mit irgendeinem Taser dann lahmlegt und dann den Spend vom Kreuz runterholt und dann kommt der Krankenwagen und dann überlebt es doch irgendwie. Der Held hat sein Ziel erreicht und überlebt am Ende. Das ist doch das Happy End, oder? Das ist aber nicht hier das Happy End. Das ist nicht der Fall. Es ist kein Happy End. Und das ist der Stoff, aus dem die Leiden des Christus sind. Das ist, was die Leiden des Christus ausmacht. Ja. Was, und das ist jetzt so ein bisschen das Bild, das ich erstmal zeichnen wollte. So, jetzt. Die Leiden des Christus, was, wenn wir die anschauen, wenn wir jetzt mal auf unser Leiden in unserem Leben schauen, sage ich ganz ehrlich, haben wir Leiden? Ja, wir haben halt so die normalen Leiden, die irgendwie auch jeder hat. Also wir haben Leiden, weil wir vielleicht ein bisschen übergewichtig sind, aber es nicht sein wollen. Oder wir haben vielleicht nicht genug Geld, um eine bestimmte Sache zu leisten. Das sind Sachen, die teilen wir natürlich mit jedem, der solche Leiden auch hat. Aber so die geistlichen Leiden, die wir als Christen haben, die haben wir auch. Also wir kriegen Ärger, Probleme, stoßen an Grenzen in der Gesellschaft, weil wir unseren Glauben vielleicht bekennen. Aber viele von uns, ich gehe einfach mal davon aus, weil ich gehe natürlich von mir aus, man steuert irgendwie natürlich schon selber ganz schön, wie viel Leid man von Christus sich einhandelt. Ne? Steuert man schon selber, würde ich sagen. Die Frage ist, würde Gott es zulassen, dass wir als seine Kinder ähnlich leiden müssen wie Christus? Ist es mit Christus denn nicht eigentlich vollbracht? Schlagen wir das Wort mal auf und schauen. Ich lese zuerst in Matthäus, Kapitel 10. Matthäus Kapitel 10 ist eine Stelle, die, wo Jesus eigentlich seinen Jüngern ganz klar aufs Gesicht zusagt, auf den Kopf zusagt, dass sie verfolgt werden als seine Jünger. Aber er sagt es und er führt diese Stelle in einer Art und Weise weiter, wo man schon ein Gefühl dafür bekommt, dass er da nicht nur seine jetzigen, damaligen Jünger meint. Es lässt sich so an in der Passage, aber das verwandelt sich dann auf der Strecke dann, auf der Textstrecke. Matthäus 10, 22. Und ihr, und er meint jetzt seine Jünger, die ihm zuhören, ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird errettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Ein Jünger ist nicht, und das ist jetzt, wo es auch für uns wichtig wird, zuzuhören. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Was meint er denn damit? Ja, es ist nicht davon auszugehen, dass ein Christ in Ruhe gelassen wird, weil der Christus am Kreuz gelitten hat. Es ist ja damit fertig. Der Effekt des Christentums ist eine politische Sache. Nicht politisches Engagement, sondern es ist für die aus der Sicht der Welt ist das Christentum ein politischer Feind. Das ist ganz klar. Das kratzt an den Machtverhältnissen der Welt. Auch wenn es gar nicht darauf aus ist, weil Gott es tut. Aber schaut mal, was hier noch steht. 25. Und er zitiert etwas, was ganz klar damals auch der Fall war. Wenn ich einem Meister gefolgt bin, dann wollte ich meinem Meister in allem ähnlich sein. Nicht nur in dem, was er lehrt, sondern ich will genauso sein. Ich möchte so leben, ich möchte das gleiche essen wie er und so weiter. So richtiges Idol. Ja. Hier, wie hieß der von Baywatch? Ich kannte mal jemanden, der hat diesen, dieser Lockenkopf da, der Hasselhoff, genau, so ein Riesenposter von David Hasselhoff. Und genau so möchte ich sein, am besten noch die Haare so, ja. So ein bisschen, für den bin ich falsch, aber so ein bisschen ist es hier. So haben die auch gedacht, es ist dem Jünger genug. Und Jesus wiederholt, er bestätigt es. Er sagt, es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Er verdeutlicht immer mehr, ja, wenn ihr Christus nachfolgt, und je mehr ihr ihm nachfolgt, desto mehr wird auch das eine Wahrheit für euch werden. Aber das, ja, also ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht zu weit ausweiten, aber es kommen ja noch mehr. Also das deutet natürlich an, dass natürlich klar, auf Christen wird Verfolgung und Bedrängnis und Leid natürlich kommen. Und es ist die gleiche Motivation, warum Christus ans Kreuz nicht gegangen, sondern warum sie ihn dahin gebracht haben. Weil sie ihm nicht geglaubt haben, weil sie ihn abgelehnt haben, weil das Evangelium abgelehnt wird. Natürlich, Christus ist zur Sühnung unserer Schuld hingegangen, aber der Effekt, diese politische Verfolgung, die ist offensichtlich auch für seine Jünger und Nachfolger. Die Frage ist aber, muss das sein? Ist es etwas, das Gott wirklich will? Ist es etwas, das die Welt eben tut? Gott will das eigentlich gar nicht, dass Christen verfolgt werden. Das ist ihm ja nicht recht. Die Welt tut das eben. Ich möchte es faktisch ein bisschen rüberbringen heute. Nicht, ich möchte uns nicht irgendwie runterziehen, sondern ich möchte einfach mal jetzt die Sachen hinlegen. Lesen wir 1. Petrus 4. Die Verfolgung, die Jesus in Matthäus 10 gerade eben angekündigt hat, im 1. Petrus, die Gemeinde ist voll angekommen in der Verfolgung. Sie ist voll drin. Das ist später, der Brief ist später geschrieben worden. Und diese Gemeinde ist voll in dieser Verfolgung drin. Der erste Petrusbrief wurde hier ja sehr lang und sehr tief auch verkündigt eine ganze Weile. 1. Petrus 4. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Und er spricht sie an, weil er weiß, sie sind in Verfolgung, im Leid. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Und die im Fleisch noch übrige Zeit, nicht mehr dem Beginn der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Also auch hier, für mich war hier wichtig zu sagen, hier gibt es eine gleiche Gesinnung. Hier ist die Verfolgung der Gemeinde Realität und der Text erklärt den Gläubigen, dass Leiden sie mit Christus verbindet. Da ist eine Gemeinschaft mit, das ist, Leiden bedeutet Gemeinschaft mit Christus. Es ist nicht etwas, wo ich unbedingt gucken muss, dass ich immer komplett rauskomme, sondern das ist so die Haltung, die man oft hat, rennen. Wenn du Widerstand bekommst, wenn du bedrängendes Leid bekommst, dann renn. Oder bete, dass es weggeht, oder wie auch immer. Und das ist ganz klassisch. Aber hier heißt es ja ganz deutlich, das ist eher so ein Gemeinschaftsding mit Christus, oder? Also, ja. Und er sagt ja, der Petrus sagt ja, gerade weil sie das wissen, dass das so ist, gerade aus diesem Verständnis heraus sollen sie drinbleiben. Und so sollen sie sich verhalten. Im Verlauf des Briefes geht es dann weiter, auch im Kapitel 4. Ich gehe in den Vers 12 hinein. Da wird ja noch deutlicher. Da sagt er, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Auch hier, da sieht man auch, er überführt sie ja so ein bisschen auch, ein kleines bisschen zu dieser Haltung. Er überführt nicht, aber er legt einfach die Karten auf den Tisch. Er sagt, das ist nichts Ungewöhnliches. Das sollte nicht überraschend sein. Das ist Teil des Ganzen, sagt er. Also für mich ist das eine recht klare Andeutung. Es kommen noch viel klarere Stellen. Aber das ist, ich baue so ein bisschen nach Klarheit sortiert, baue ich dann jetzt auf. Also er sagt das Ganze, es ist nichts Ungewöhnliches, Bedrängnis zu haben. Und später heißt es dann im Vers 18, im gleichen Kapitel, der Gerechte würde also nur mit Not gerettet werden. Das heißt nicht unbedingt die Not der Bedrängnis, aber was es bedeutet ist, da musste ich auch eine Weile mal drüber nachdenken, was heißt denn das? Wenn ein Ungerechter, das waren wir alle, bevor wir den Herrn kannten, zumindest vom Status her waren wir das, wenn ein Ungerechter aus einem Meer an Ungerechten aus der Welt und aus der Ungerechtigkeit, die auf in ihm selbst ist, herausgerettet wird, dann ist das nicht einfach nur wie mit dem Cinderella-Zauberstab, plumm, und dann verwandeln sich die Kürbisse in wunderbare Sachen und die Katze und der Hund verwandeln sich in die Pferdchen und alles ist wunderbar und alles glitzert. Nein, wenn ein Ungerechter gerettet wird und erlöst wird, dann fallen da Späne. Denn, ja, also kommt wieder typischer Männervergleich, ja, wer hat schon mal mit der Stichsäge was ausgesägt, ja? Hey, da passiert einiges, ja, da bricht das Sägeblatt mal ab und dann und so weiter. Jetzt hätte ich eine bessere Analogie mir einfallen lassen müssen, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Also, wo gehobelt wird, werden fallen Späne. Und das ist keine Kleinigkeit, wenn jemand aus dieser Welt geistlich von Gott erreicht wird. Hebräer 12, und jetzt wird es richtig klar. Jetzt wird es richtig hart. Hart sage ich nicht, aber jetzt wird es einfach deutlich. Jetzt kriegen wir noch mehr Klarheit. Ich möchte lesen bis Vers 8 erst einmal. Vom Hintergrund her, die Gemeinde der Hebräer, das waren also Christen, die wurden genau deswegen, weil sie eben nicht mehr Juden waren, in einer Zeit, in der das Judentum absolut legal war und das Christentum absolut illegal, die waren ja unglaublich unter der Verfolgung und er versucht alles, damit die nicht zurückgehen zu diesem ganzen Tempeldienst. Aber er erklärt ihnen jetzt auch etwas, warum ihnen das Ganze widerfährt mit der Verfolgung. Ja, auch er will ihnen helfen damit. Er sagt ihnen, ich erkläre euch warum, damit ihr es einordnen könnt. Hebräer 12, Vers 1. Lasst uns nun, da wir all diese Glaubenszeugen, die auch durchgehalten haben, das ist Kapitel 11, ist es, ne? Also jetzt lese ich aber in 12, da wir so eine Wolke an Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Da geht es um, der Wettlauf besteht auch im Ertragen und im Festhalten, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, damit auch ihr, könnte man fast sagen, nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ich springe jetzt mal. Ja, machen wir mal viel. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung. Versteht ihr? Er setzt Verfolgung und Bedrängnis um der Sache Christi willen der Züchtigung gleich. Da ist eine Absicht Gottes drin. Kann man da was glauben? Es ist doch eigentlich Wahnsinn, oder? Er rettet uns heraus, er tut alles für uns am Kreuz, damit wir Gemeinschaft mit ihm in der Herrlichkeit haben, in der Ewigkeit. Aber das scheint Absicht zu sein. Ich werde es auch nicht bei Hebräer 12 belassen, ich werde noch was anderes dazu kommen dann lassen. Schätze nicht gering die Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist für mich ganz klar die Verfolgung hier. Ist für mich absolut klar. Was ihr erduldet, sagt er, wofür ist es? Ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Und jetzt kommt der eigentliche Vers, den ich eigentlich sagen wollte, der Achter. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde. Das heißt, keine Eltern, elternlos, geistlich elternlos. Das heißt mindestens Gott nicht als Papa und nicht Söhne. Hebräer 12, Vers 11 springe ich noch. Dieser Vers 11, der deutet ganz arg an, dass über die Leidensgemeinschaft mit Christus auch der Zweck der Frucht der Gerechtigkeit erreicht wird. Also da ist noch mehr. Also auch hier, es geht schon sehr in die Richtung, dass Gott schon das nicht ganz unabsichtlich geschehen lässt. Man denkt immer, wie kann das sein, dass die Christen Verfolgung und Leid haben müssen? Wie kann Gott so etwas zulassen? Das fragt sich der Christ ja auch. Es ist ja nicht so, dass wir uns das nie fragen. Aber in Hebräer 12 sagt man, da ist ein Zweck dahinter. Dann habe ich noch was Spannendes. Ich bin in der anderen Gemeinde daran, durch den Kolosserbrief zu gehen. Und da schreibt Paulus in Kolosser 1, in Vers 24, etwas ganz Interessantes. Etwas, das wir mit wirklich großem Interesse lesen sollten, denke ich. Das Leiden Christi scheint mit dem Tod am Kreuz noch nicht vorbei zu sein. Kolosser 1, 24. Paulus schreibt, jetzt freue ich mich, also er lobt die Kolosser dafür für ihren Glauben, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch, und zwar in seinen Leiden, und ich ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Also eines ist ganz sicher, mit dem Kreuzestod und dem Endpunkt an Leid, der hier geschehen ist, ist es noch nicht vorbei. Für Christus, denn Christus hat ein Leib. Und wer ist das? Das sind wir. Das ist die Gemeinde. Hier Korinther 12, Römer und so weiter. Der Leib, das ist die Gemeinde. Es ist nicht fertig. Das ist nicht vollbracht. Das ist es noch nicht, denke ich. Wie gesagt, prüft es selbst, wenn es für euch nicht Sinn macht. Aber ich finde diese Texte schon recht klar. Die Leiden Christus sind mit dem Kreuzesleiden nicht vollendet. Es geht im Leib des Christus weiter. Paulus schreibt, er ergänzt in seinem Fleisch, was daran noch zur Vervollkommnung fehlt. Aha, da scheint jetzt auch noch ein Zweck dabei zu sein. Ne? Ja. Zur Vervollkommnung. Was noch aussteht. Das zeige ich auch noch. Aber wir haben also praktisch hier schwarz auf weiß, die Leiden werden durch den Leib, die Gemeinde, zur Vollendung gebracht. Durch das Leid der Gemeinde werden Christus und sein Werk vollendet. Da gibt es auch noch eine Parallele im Alten Testament, aber die lasse ich aufgrund der Zeit jetzt weg. Hebräer 11, da finden wir noch was sinngemäß, das sehr, sehr ähnlich ist. Hebräer 11 listet eigentlich alle Glaubensbeispiele, die entlang des Alten Testamentes auch im Grunde auf das Evangelium hin geglaubt haben, die den gleichen Glauben eigentlich hatten, der sie auch vor Gott gerecht macht. Das sind viele gewesen. Es fängt mit Abel, fängt das schon an. Ja? Und dann geht es über Noah und dann über Abraham und dann kommen die ganzen Glaubenshelden, sage ich mal. Und wenn man diesen Text genau liest, ich lese es mal ab Hebräer 11, 32, der Schreiber sagt, jetzt habe ich euch so viel erzählt über den Glauben von Abraham und Noah und was die alles aus dem Glauben überhaupt vollbracht haben, weil sie es nämlich nicht selber vollbracht haben. Nur der Glaube, dadurch ging es. Was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen. Und ich erzähle von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, Propheten, durch den Glauben Königreiche bezogen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, das Feuers Kraft auslöschten. So. Und dann kommt aber ab 36, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, Mangelleiden, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Da ist wieder etwas. Da ist das Thema Vollendung. Also auch das könnte man jetzt noch weiter aufbohren und sagen, der Weg, den wir gehen, da ist ein Vollendungsziel. Und da spielt der Glaube eine große Rolle und der Glaube trägt auch durch Leid und Anfechtung und Bedrängnis hindurch. Durch Leid, Leid ist etwas, das Gott gebraucht, um geistig zu vollenden. Das bedeutet, durch die Teilhabe am Leid kommt auch Teilhabe an Vollendung und an den ganzen Segnungen, die ich kriege von Christus. Teilhabe am Leid heißt Teilhabe auch an Trost und all diese Sachen. Sehen wir im 2. Korinther. So. Jetzt, wie sieht unsere Realität in Deutschland aus dazu? So die Frage. Die leiden für uns heute. Ganz ehrlich, werden Leiden und Verfolgung, so in Deutschland hört man jetzt nicht so viel davon, oder? Hört man nicht so viel davon. Liegt es daran, dass die Gesellschaft halt tolerant ist und dass die Gesellschaft Jesus im Grunde lieb hat? Die deutsche Gesellschaft? Ja, klar, oder? Ich bin nicht so sicher. Ganz ehrlich, werden Leiden und Verfolgung von den Nachfolgern Jesu, wird das in einer toleranten Gesellschaft mehr oder weniger abwesend sein? Ist das, ja, sind wir deswegen dankbar, in einem freien Land zu sein, sage ich mal? Wir sind dankbar, absolut, natürlich. Aber ist die Toleranz der Gesellschaft der Grund, warum Christen halt nicht so arg verfolgt werden, zum Beispiel in Deutschland? Also ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Warum? Denn Gott selbst hat den Verfolgungs... Ich wage zu behaupten, dass Gott selbst die Verfolgung ins Leben gerufen hat. Wisst ihr, was in Genesis 3 steht, nach dem Sündenfall? Was sagt Gott zu der Frau Eva und der Schlange? Ich werde ewige Freundschaft setzen zwischen dir und der Schlange. Was wird er setzen? Was tut Gott? Was war noch nicht da? Er hat gesagt, ich mache das. Ich werde Feindschaft setzen zwischen der Nachkommenschaft der Schlange. Und da geht es um geistliche Bilder. Das wird im Neuen Testament erklärt, wer die beiden Linien sind. Das macht ja Jesus dann gegenüber den Juden. Sagt er ja, ihr habt einen Vater. Ich habe auch einen Vater, aber ihr habt einen anderen Vater. Das sind die zwei Linien. Wer hat's gestartet? Gott hat es gestartet. Ja. Das hat Gott gemacht. Die Leiden, die wir in Deutschland haben, die sind scheinbar vielleicht gering, aber man begegnet mal mehr oder weniger Toleranz in Deutschland schon. Aber hey, bekenne mal Christus in der Familie, in Teil deiner Familie, die das nicht haben wollen. Oder in der Arbeit, oder in der Schule, oder in der Ausbildung. Bekenne Christus ein bisschen stärker, ein bisschen klarer, nicht dominanter oder extra extrovertierter, sondern einfach ein bisschen klarer. Bekenne ihn ein bisschen klarer. Sag mal, oder wage wirklich mal einem Kollegen zu sagen, also in Gottes Augen bist du ein absolut hoffnungsloser Sünder, auf dem der ewige Zorn Gottes sitzt. Und wenn du Christus nicht hast, bleibt der Zorn Gottes auf dir. So heißt es ja in der Bibel. Ist ja von wegen, ja, ich liebe den Sünder, aber die Sünde nicht. Ja, aber hier, der Zorn Gottes bleibt auf dir. Und der Zorn Gottes bleibt auf ihm, heißt es da. So sag das mal jemandem. am besten bleibt dann schon nach die ersten zwei Biere oder so hast, gell? So nach dem Motto, damit es verträgt. Ja. Dann wirst du schon merken, ob die Gesellschaft so tolerant ist. Ja. Da merkst du schnell, eine tolerante Gesellschaft ist überhaupt nicht gleichbedeutend mit einer gottgefälligen Gesellschaft. Oder mit einer Gesellschaft, die keinen Augenblick zögern würde, Gläubige zu verfolgen. Und selbst, wie es über ganz normale Bundesgesetze wäre. Diesen Zahn müssen wir uns, falls wir das so ein bisschen hoffen, im Hinterkopf einfach manchmal vielleicht durchziehen. Stell dich näher zu Jesus Christus als der Christen-Mainstream. Und du merkst es. Es war so interessant. Ich war vor einigen Wochen bei einem Männerkreis von einer anderen Gemeinde und die haben 2. Timotheus 3 durchgemacht. 2. Timotheus 3, Vers 12. Ich habe den jetzt, glaube ich, gar nicht auf meiner Liste. Wisst ihr, was da steht? Wer auch immer eben gottgefällig leben möchte, wird, was wird dem passieren? Wer gottgefällig in Christus leben möchte, was wird ihm passieren? Der wird. Achso, hier. Nee, 2. Timotheus, Entschuldigung. 2. Timotheus 3, Vers 12. Ja. Ah, der wird verfolgt werden. Und die Männerrunde saß da und hat sich überlegt, eigentlich kann das ja gar nicht stimmen, was da hier steht, denn eigentlich ist das ja gar nicht so. Ja, aber halt, woran messe ich denn jetzt, was abläuft? Soll ich jetzt, weil in meiner persönlichen Realität das nicht so zu sein scheint, sagen, das ist halt dann so nicht. Aber wenn ich so anfange, dann kann ich die ganze Schrift aufweichen, wenn ich möchte. Nein, dann stimmt etwas mit mir nicht. Dann stimmt vielleicht mit mir, mit meiner Gemeinde. Also nicht, dass ich jetzt alle aufrufen will hier mit großen Plakaten und Jesus liebt dich und ihr seid alle Sünder und lasst euch bekehren. Das meine ich nicht. Das könnt ihr in Las Vegas machen, weil sonst werdet ihr gar nicht gehört, ja, dort. Aber man misst dann schon so eine Aussage dann gegen die sogenannte Realität. Stattdessen, dass man sagt, wenn das da steht, müssen wir uns Gedanken machen, warum es hier keine Verfolgung gibt. So wird eigentlich der Schuh draus. Gut, also auch. Ach, die wollten mich dann nicht mehr haben. Also, ich habe es vorgezogen, dann mich zurückzuhalten. Sag ich. Ich habe es angedeutet, aber das war nicht akzeptabel. Auch wenn es für uns in Deutschland manchmal schwer ist, das zu erkennen, aber das Prinzip, das Gott hier macht mit der Verfolgung und dass er das Leid gebraucht, dass es integraler Bestandteil ist, wie Gott arbeitet in unserem Leben. Also, das hat sich bis heute nicht verändert. Also mir kann es keiner erzählen, nicht nach dem, was ich in der Schrift sehe. Und ich messe da wirklich meine Realität, versuche es an der Schrift zu messen und nicht die Schrift durch die sogenannte Realität auszulegen. Ich finde es echt ein Problem. Gut. Also ich denke, unterm Strich kann man sagen, das ist etwas, das hat Gott vorgesehen und das hört nicht damit auf, dass Christus das am Kreuz gemacht hat und jetzt gibt es kein Leid mehr für die Gemeinde. Das ist illusorisch, das wissen wir aus der Geschichte. Und nur weil im Moment hier in bestimmten Orten das jetzt nicht so extrem sein mag, wie vielleicht im Iran. Wir kennen ein Ehepaar aus dem Iran, die sind hierher gekommen nach Deutschland, weil die haben auch nur so einen kleinen muckserichten Christentum gemacht, da kam sofort die Polizei, komplett die Wohnung durchsucht. Sie waren nicht da, sonst wären sie verhaftet worden. Mittlerweile sind sie verurteilt. Sie sind hier in Deutschland, sind verurteilt zum Tod. So ist das. Nur weil das hier nicht so ist, heißt das nicht, dass es nicht passieren kann und dass das hier immer so bleibt, wie es ist. Aber mit diesem Satz, mit diesem Punkt will ich natürlich nicht uns alle jetzt hier stehen lassen, sondern der letzte Punkt. Das Leiden ist schon Gottes Werkzeug. Es ist Gottes mehr oder weniger erklärte Art, wie er seine Gemeinde auch heiligt. Und er wird uns nicht ausnehmen. Er wird nicht jeden von uns einfach da ausnehmen die ganze Zeit. Ich denke, das wird bei jedem von uns auf seine Art und Weise tun. Aber wichtig ist, bei all dem, Leiden ist nicht der Endpunkt. Es ist nicht das Ziel. Es ist ein wichtiger Teil des Weges. Haben wir in Hebräer ja gelesen. Es dient etwas, diese Züchtigung, sage ich mal, durch Leid, das dient einer Sache, einer guten Sache. Es ist der Weg der Heiligung, der Weg der Überwindung. Ich bin da an ein Sendschreiben aus der Offenbarung erinnert, im Offenbarung 2, das möchte ich nun lesen. Die ganzen Sendschreiben sind im Grunde eine sehr ermutigende Sache. Es ist nicht so sehr, wer überwindet, der kriegt's und wer weder überwindet, nicht. Sondern für mich ist das eher eine Ermutigung, eine Zusage, statt eine Forderung, wo ich immer hinterherrennen muss. Offenbarung 2, Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Das ist für mich sehr ermutigend. Es ist klar, woran eine Gemeinde reich sein kann, an Christus. Und die Lästerung von denen, die sagen, die kenne ich auch, von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind. Man kann nur geistlich Jude sein, sonst gibt es kein Judentum, sagt Paulus im Römerbrief. Sondern eine Synagoge des Satans, das sind ja so starke Aussagen. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage, ich glaube nicht, dass es nur 10 Tage sind hier wörtlich, wenn es eine andere Art von Jargon ist. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Also, das ist schon, es geht hier um Überwindung. Leid, Glaube, Verfolgung, Überwindung, die haben alle ganz arg miteinander zu tun. Das Überwinden hat mit Bedrängnis, mit Verfolgung, mit dem Kampf, mit dem Fleisch, mit meinem Fleisch, mit der Sünde, mit dem Kampf, den Kurs aufs Evangelium und auf Christus zu halten, zu tun. Die Schrift spricht auch übrigens vom sogenannten Geist der Herrlichkeit, der auf denen liegt, die für Christus leiden. 1. Petrus 4, Vers 13. Ich finde das jetzt wird es langsam wieder ermutigend. Jetzt sind wir aus dem Tal, kommen wir wieder raus. Jetzt haben wir mal die Fakten so gesehen. Oh Gott und Leid und je. Aber jetzt kommen wir mal an den Punkt, wo es gut wird auch nochmal. Ja? 1. Petrus 4, Vers 13. Sondern freut euch, soweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, denn damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Das ist absolut miteinander vergesellschaftet. Leiden wird Herrlichkeit ernten. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Wie kann ich da glückselig sein? Ich habe nur Nachteile davon. Ja? Je mehr ich mich zu ihm stelle, desto mehr Nachteile. Aber er sagt, nee, glückselig seid ihr. Mensch, sei happy, freudig. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Ganz besonders, wenn das euch geschieht, in deinem Leben, euch als Gemeinde. Ja. Das ist schon was ganz Besonderes. Herrlichkeit ist das erklärte Ziel, deine und meine ganz genauso. Mit seinen ganzen Kindern. Und gerade hindurch durch das Leid. Ich gehe in 1. Petrus 5 noch. Ich lese noch einen Vers da. Mal gucken, wo ich da am besten anfange. Es geht mir vor allem um den Vers 10. Lese ich mal den. Der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Das ist im Grunde die Quintessenz von allem, was wir sagen. Wir haben Leid, wir haben einen Weg, wir haben Vervollkommnung und wir haben das Endziel. Das haben wir. Ja. Gott im Glauben zu folgen, sogar im Leid, seine Gebote zu halten, das ist übermenschlich, das kann keiner, wenn Gott nicht drin ist. Das kann niemand. Ja. Wie überwinden wir, um das zum Abschluss zu bringen? Ja, wie kann man überwinden? Sich anstrengen, oder? Nee, durch Anstrengen geht gar nichts. Das Fleisch ist zu gar nichts Nütze. Also natürlich geistlich anstrengend, klar, aber es gibt nur einen Mechanismus, wie man überwinden kann. 1. Johannes 5. 1. Johannes 5. In 1. Johannes 5 verknüpft Johannes die Liebe zu Gott mit dem Halten von Geboten. Und die hält man dann auch, man hält an ihm auch fest und an seinen Geboten in Bedrängnis und Verfolgung. Und daran kann man dann sehen, dass man wirklich Gott liebt. Dass die Liebe Gottes in einem ist. Und Johannes sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Warum denn? Naja, wenn jemand aus Gott geboren ist, dann ist das zu überwinden. Und wie? Durch den, ja, der Glaube. Es ist durch den Glauben. Es ist so, wie können wir das mal ein bisschen konkreter fassen? Ja, der Glaube ist wichtig. Und durch den Glauben kann ich das, da habe ich dann diese magische Kraft. Hauptsache ich glaube und dann bin ich plötzlich stark genug, es doch aus eigener Kraft zu machen. Das ist, ich versuche es nochmal zu erklären. Durch Glauben verstehen wir, dass Jesu Reich nicht von dieser Welt ist, das aber wirklich da eins ist. Obwohl wir es nicht sehen. Wenn ich das nicht wirklich glaube, werde ich nicht wirklich darauf reagieren. Da werde ich ewig in die Gemeinde mit hingehen, aber ich werde, wenn es hart auf hart kommt, nicht danach handeln können. Das hat er ja zu Pilatus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Nur wenn ich Glauben habe an das, dann weiß ich, dass Jesus recht hat, wenn er jetzt zum Pilatus sagt, Pilatus, wenn Gott dir nicht Macht gegeben hätte, mich zu misshandeln, mir Leid zuzufügen, hättest du überhaupt keine Autorität. Versteht mal, Jesus hat es nicht gesagt, weil er sich selber krampfhaft eingeredet hat, dass am Ende nach all dem, nach Pilatus, vielleicht doch noch ein Licht im Tunnel ist. Irgendwie wird alles gut. Das hatte Jesus nicht nötig, er kannte das. Er war mit dem Vater von der Ewigkeit her. Der wusste genau, was für ein Drehbuch hier abläuft. Diese Sicherheit, die er hat, die ist für uns natürlich schwer. Jesus war voll davon überzeugt, und die Überzeugung müssen wir uns zu eigen machen. So wie Christus im Leiden und in der Bedrängnis den Plan oder den Willen Gottes zu folgen. So eine Aussicht im Leben zu pflegen, das ist echt eine Herausforderung. Aber das ist unsere Herausforderung. Jesus Christus ist der Anfänger und Veränderung des Glaubens. Also wir gucken auf ihn. Er ist das zentrale Beispiel dafür, dass man darauf guckt, was oben ist. Schaut auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, sagt er zu den Kolossern. Ganz wichtig. Jesus weiß um das wahre Skript, was sich da abspielt um Pilatus rum. Und er hält fest, er fügt sich total ein. Glaube, ausharren, überwinden. Das muss ein Stück für Stück zu eigen werden. Ohne Glauben, wie wird jemand, der das nicht wirklich glaubt, das um Pilatus herum lesen, wie wird er das auffassen? Der wird sagen, naja, das ist eine, man könnte diese Stelle auch so sehen, als ob das halt einfach eine Reihe von historischen Dingen ist, die aneinander passiert sind mit diesem Jesus. Und das ist halt einfach ein furchtbar falsch verstandener Mensch gewesen und das ist dem einfach passiert. So, das ist im Grunde, was man dann drin sehen kann. Aber wenn man nicht glaubt, dass das Gottes, Gottes in jedem Detail, Gottes Werk, Gottes Handschrift, Gottes unwiderstehlicher Wille und so weiter, wenn man das nicht wirklich, wenn man das nicht glaubt, dann ist klar, dann kann man davon nicht überzeugt sein. Dann kann man danach nicht handeln. Nur im Glauben können wir das erkennen. Das ist klar. Wenn ein Mensch das nicht glaubt, dann wird der Mensch den Weg mit Jesus und vor allem das Leid und die Bürde nicht annehmen können und davor immer zurückschrecken und immer weglaufen und immer ausweichen und ihm nie ins Gesicht sehen. Aber wenn wir glauben können, dass auch unser persönliches Leid, selbst unser Ring mit dem Fleisch, das kann das auch sein, denke ich, ja, dass all das dass es keine große Dummheit ist, weil wir halt die dummen Christen sind, die Bibeltreuen, ja? Wenn wir glauben können, dass es nicht einfach nur, dass wir nicht Idioten sind, die nur der Bibel hinterherlaufen, dass es nicht eine religiöse Ausflucht aus einem echt schweren Leben ist, an Christus zu glauben. Wenn wir glauben, dass das nicht der Fall ist, sondern dass da viel mehr dahinter steckt, dann, wenn wir glauben, dass Leid ein Teil dessen ist, der zur Herrlichkeit führt, dann können wir im Leid stehen. Dann können wir in kleiner und in großer Bedrängnis stehen. Und die führt zur Herrlichkeit. Ich bete noch. Danke, Herr Jesus, für diesen Gottesdienst nochmal und auch für die Gelegenheit, dein Wort anzuschauen. Ich möchte dich bitten, dass wir von dir das Geschenk bekommen, dass wir auch in der Zeit, in der wir vielleicht nicht so viel offensichtliches Leid um deinetwillen erfahren, dass wir doch verstehen, dass es jetzt aber eine Zeit der Vorbereitung für uns sein mag. Gerade wenn wir jetzt Freiheiten haben als Christen und dass wir sie nutzen, Verständnis zu gewinnen, die Zeit, die wir haben, uns auszutauschen über diese Dinge, dass wir es daran üben und dass wir verstehen, dass wir das brauchen werden eines Tages. Ich danke dir für diese Gemeinde. Amen.